Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Juliane Steinmetz und ich helfe Frauen raus aus dem übermäßigen Anpassen, aus dem Perfektionismus, rein in eine liebevolle Beziehung mit sich selbst und ihrem Lieblingsmenschen. Und heute geht es mal um das Thema Körper, etwas, was mich mein ganzes Leben lang also sehr stark auch begleitet. Und auch da wird es wieder sehr persönlich, denn ich erzähle dir von meinen Essstörungen, ich erzähle dir auch, ja, wie sehr der Körperkult quasi in mir stattgefunden hat und was das Ganze mit meinem Bindungstrauma zu tun hat. Ja, fangen wir an. Also die Bindungstrauma haben alle ganz starke Auswirkungen auf unseren Körper. Zum einen, weil unser Körper eben Symptome zeigt, also alle diese Bindungstrauma, die es gibt, alle diese Überlebensstrategien, die wir ausbilden, führen irgendwann zu innerem Stress. Wenn man sich zum Beispiel mal die Autonomie-Überlebensstruktur anguckt, wo es zwei Subtypen gibt. Zum einen eben den, der Autoritäten ablehnt, der überhaupt keine Grenzen mag, der vor allen Dingen nicht von außen auferlegte Grenzen mag. Also er setzt sich selber ganz viele Grenzen. Aber dieses von außen auferlegte, wenn man sagt, machst du bitte das und das, das triggert diese Person total. Wenn der möchte alles selbst machen, er möchte überhaupt nicht, ja, scheint auch so wirklich kein Gruppenmensch zu sein. Das ist der eine Subtyp. Der andere Subtyp ist eine Person, die sich ganz stark anpasst, die unbedingt gefallen will, die das liebe Mädchen, der liebe Junge sein will, die perfekte Tochter, der perfekte Sohn, die perfekte Schülerin, später die perfekte Mitarbeiterin, ne? Also die sich ganz stark in die Anpassung geht. Und beide haben innerlich ein ganz starkes Zerrissenheitsgefühl, denn der sich abgrenzt und sagt, nö, hier meine Regeln, ich mache den ganzen Kack, den ihr mir erzählt, nicht mit, ist eine Person, die trotzdem sich nach Verbindung sehnt, die aber quasi durch diese ganzen auferlegte Härte quasi, dieses ganze Ablehnen von außen, natürlich auch eine Schutzmauer aufzieht, weil sie eben Angst hat, verletzt zu werden, weil sie eben Angst hat, wirklich in Verbindung zu gehen. Auf der anderen Seite die zweite Person, die dann eben super in die Anpassung geht, verliert sich natürlich selbst, ne? Und durch dieses ganze Wegdrücken von der eigenen Charakteristik, von dem wirklich Authentischen, hat die auch innerlich die ganze Zeit so eine Unruhe und ganz viel Stress. Also das ist nur eine Überlebensstrategie, die super viel Stress macht, ne? Und alle anderen machen auch enorm viel Stress bei uns. Und dieser ganze Stress führt natürlich zu körperlichen Symptomen, das ist ganz klar. Bei mir war es zum Beispiel Schwindel über viele Wochen, es waren zwei Hörstürze, die ich hatte. Es gibt auch eben auch die Symptomatik von Magenerkrankungen. Ich hatte zum Beispiel auch über Jahre eine chronische Magenschleimhautentzündung, wo mir die Ärzte dann auch gesagt haben, dass sie jetzt chronisch so ist, dass ich mein ganzes Leben lang Tabletten nehmen muss. Kleiner Teaser. Muss ich nicht. Also das ist ausgeheilt tatsächlich und ich habe davon gar nichts mehr. Ja, und es gibt eben so ganz viele Symptome, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, Migräneanfälle, Kopfschmerzen, diese Clusterkopfschmerzen, alles Mögliche, was durch Stress wirklich ausgelöst wird, bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ähnlichem, was dann also irgendwann auch lebensgefährlich werden kann. Und diese ganzen Sachen sind natürlich durch Stress ausgelöst. Und wie gesagt, alle Überlebensmuster sorgen bei uns für Stress und für viel Druck von außen, den wir uns eben innerlich selbst machen. Naja, und deswegen, das ist schon mal eine Auswirkung auf den Körper. Worauf ich aber heute hinaus möchte, ist das, was es eigentlich mit unserem, ja, wie wir unseren Körper gestalten zu tun hat. Denn es gibt ganz, ganz, ganz viele Formen da draußen, wo man wirklich Überlebensstrategien sehen kann. Fangen wir mal mit den einfachen, griffigen Dingen an. Menschen, die sich ganz stark operieren, die sich ganz stark die Lippen aufblasen lassen, immer wieder versuchen, ihre Jugendlichkeit zu erhalten. Da kann man schon davon ausgehen, dass sie quasi ja dieses versucht haben zu oder versuchen, ihren Körper zu perfektionieren. Also da darf keine Falte sein, da darf nichts sein. Es muss irgendwie einem Standard, einem schönen Bild entsprechen, weil wir dann wahrgenommen werden, weil wir dann geliebt werden. Und wenn man sich das mal so überlegt, wie krass das tatsächlich ist, ne? Dass wir Liebe gleichsetzen mit Schönheit, also dass wir sagen, ich bin liebenswert, wenn ich schön bin und dass wir eben diesen Kult mitmachen, dann ist das natürlich schon ein starkes Stück. Ja, und genauso gibt es eben natürlich eben weitere Schönheits-OPs, ne? Also egal, was an Schönheits-OPs euch jetzt einfallen, ganz viele werden zum Beispiel in der Sexualitäts- und Liebe-Überlebensstruktur gebildet. Das ist die fünfte Überlebensstrategie. Also das ist die, die als letztes gebildet wird, so im Alter zwischen 5 und 6. Wenn wir anfangen zu erkennen, dass es nicht nur die Beziehung Mama-Papa, Kind-Mama, Kind-Papa gibt, sondern dass es auch Liebesbeziehungen gibt. Und dann suchen wir uns meistens den gegengeschlechtlichen Partner, Eltern, das gegengeschlechtliche Elternteil aus. Also in meinem Fall war es dann der Vater. Und sagen dann sowas wie, wenn ich später groß bin, will ich Papa heiraten, ne? Oder ja, versuchen uns eben auch unseren Körper kennenzulernen. Also das ist dann die Sexualitätsschiene. Das heißt, wir merken, wenn ich mich hier oder da berühre, dann ist das schön oder so. Und wenn wir da zum Beispiel dann zum einen entweder Ablehnungen erfahren, also dass unsere Eltern damit nicht klarkommen, dass wir uns da jetzt plötzlich berühren, dass es sie eben ängstigt oder schockiert oder ähnliches, obwohl es eben was ganz Natürliches ist, dann kann eben sich in dieser Richtung was, ja, was entwickeln, wo wir Scham entwickeln, zum Beispiel bei Sexualität oder Sexualität und Liebe ganz stark trennen. Das heißt, dass wir zum Beispiel offene Beziehungen führen müssen, ganz viele unterschiedliche Partner haben müssen oder ähnliches, weil für uns diese Nähe und gleichzeitig die körperliche Intimität eben nicht funktioniert. Das ist die eine Richtung. Und die zweite Richtung ist natürlich, ja, kann das sein, dass das gegengeschlechtliche Elternteil dann eben auf sowas entweder mit Ablehnung reagiert. Also ich, da meine ich jetzt wieder die, diese Liebesbekundung, sowas, ich möchte dich später heiraten, du bist der tollste Mensch, Mann der Welt oder sowas. Ne? Wohlgemerkt gesagt von einem sehr kleinen Mädchen, ist natürlich die gesunde Reaktion darauf, einfach eine Grenze zu setzen und klar zu machen, guck mal, es gibt hier Mama- und Papa-Beziehungen, das ist was anderes als die, die wir haben und ich habe dich immer lieb und du bist immer mein Kind, ne? Und alles andere findet hier nicht statt. Das ist die eine Richtung, das ist die gesunde Beziehung. Und dann kann es natürlich entweder dazu kommen, dass das Elternteil das total schroff drauf reagiert, also einem quasi das Herz bricht, ne, und einfach sagt, jetzt hör auf und vielleicht auch den Kontakt abbricht und auch gar nicht mehr so damit klarkommt. Und auf der zweiten Seite gibt es natürlich auch die Elternteile, die das für sich nutzen und dann anfangen zum Beispiel das schön zu finden, dass sie, dass das Kind sagt, das ist hier das Allergrößte für mich, du bist der Allergrößte für mich und sowas, ne, und gerade wenn sie selber in Überlebensstrukturen hängen, kann das eben dazu führen, dass sie sich dadurch selbst versuchen aufzuwerten und ähnliches. Also es gibt ganz viele Abstufungen davon, aber jetzt wisst ihr, was das gesunde Verhalten da wäre. Und wenn in dieser Phase was schiefgelaufen ist, dann ist es ganz häufig so, dass wir eben so einen Körperkult erfahren. Das heißt, Menschen, die übermäßig trainieren, denen Training immer wichtiger ist, zum Beispiel als ihre Gesundheit, die auch wirklich krank zum Training gehen, die immer über ihre Grenzen gehen, für die wirklich Aussehen alles ist. Menschen, für die Aussehen wirklich alles ist, ne? Wie wir das schon hatten mit den ganzen Operationen. Aber natürlich auch Menschen, die immer Diät halten, die immer versuchen, schlank und schön zu sein und die eben auch ihre größten Kritiker sind, was das angeht. Und in anderen Überlebensstrategien können dann eben auch noch Formen entwickelt werden, die Essstörungen zum Beispiel begünstigen, so wie das in meinem Fall war. Also bei mir war das ganz klar verankert, dass ich eben schön sein muss oder Leistung bringen muss, um geliebt zu werden. Das ist irgendwie was sich so durch mein Leben begleitet hat, was sich bei mir eben gebildet hat. Und wo ich eben das Gefühl hatte, ich muss eben gefallen, also ich muss gefallen, nicht nur von meinem Verhalten her, sondern auch von meinem Aussehen. Und das führte dann eben dazu, ja, dass ich sowohl so eine Bulimie entwickelt habe, die ich über viele Jahre hatte, die ich aber ganz kontrolliert hatte. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist tatsächlich so, wie es bei mir war. Ich hatte Phasen, wo ich extrem viel abgenommen habe und das ganz stark kontrolliert habe. Und es gab wieder Phasen, wo ich quasi, wo die Bulimie mich nicht wirklich begleitet hat. Also ich habe sie quasi kontrolliert eingesetzt, um mein Gewicht zu verringern. Und wenn ich das dann hatte, dann war alles okay. Und dann gab es Phasen in meinem Leben, wo ich zum Beispiel sehr bei mir war, wo ich total glücklich war, wo das wirklich über Jahre gar keine Rolle gespielt hat. Und so ging das immer auf und ab. Also ich war quasi war quasi da ja in starken Phasen stark untergewichtig, aber niemals so stark, dass ich jetzt auffällig geworden wäre. Also auch da war ich so extrem angepasst, dass man tatsächlich gar nicht gemerkt hat. Also mein Umfeld hat absolut nicht gemerkt, weder mein damaliger Partner noch meine Familie hat gemerkt, dass ich essgestört bin. Und Essstörung zeigt sich ja dann auch nochmal anders. Also zum Beispiel, wenn du emotionales Essen hast, wenn du immer wieder isst, weil du Stress hast, weil du ärgerlich bist, weil du Leere in dir spürst. Also einfach mehr isst, als dein Körper bräuchte. Auch da reden wir oder rede ich von einer Essstörung. Und auch das wird natürlich begünstigt durch Bindungstrauma. Weil wenn du ständig diese Leere in dir hast, weil du das Gefühl hast, nie gut genug zu sein und nicht geliebt zu werden und nie auszureichen, dann ist das klar, dass das das eben begünstigen kann. Genau, und ich hatte also beides. Also ich hatte auch die Phasen, wo ich habe hauptsächlich, wenn ich Stress hatte, sehr viel gegessen und immer, wenn Gefühle aufkamen. Also ich habe dadurch auch wirklich versucht, meine Gefühle wegzudrücken. Zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, bin ich grundsätzlich an den Kühlschrank gegangen und habe was gegessen. Das passiert mir auch heute immer noch. Da kann ich aber jetzt das wahrnehmen und natürlich mich entscheiden, okay, möchte ich jetzt gucken, welches Gefühl sich da eigentlich zeigt oder was ich in dem Moment brauche, was mein Bedürfnis wirklich ist, weil mein Bedürfnis ist mit Sicherheit nicht eine Stulle, sondern eben was anderes. Und da war es relativ schnell, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach kaputt und ich bräuchte eine Pause. Da ich aber jemand war, der sich immer selbst angetrieben hat und immer weiter gerast ist und immer weiter gemacht hat, immer in Action sein musste, gab es natürlich diese Pausensituation nicht und deswegen habe ich dann mir Energie gegeben durch Essen. Also das sind alles Dinge, die eben auch durch wo Bindungstrauma ganz eine starke Rolle spielen und uns da wirklich drin festhalten können. Du kannst ja mal bei dir gucken, wie das bei dir ist mit der Nahrungsaufnahme. Also generell ist das so, dass wir alle ein Hungergefühl und ein Sättigungsgefühl haben sollten. Ich habe zum Beispiel über Jahrzehnte gar kein Sättigungsgefühl gehabt. Das gab es bei mir nicht. Bei mir gab es nur das Gefühl, dass mein Bauch plötzlich ganz doll weh tut, weil ich wirklich viel zu viel gegessen habe. Aber es gab nie dieses Gefühl, dass ich jetzt so leicht satt bin und aufhören könnte. Was auch daran lag, dass ich immer super schnell gegessen habe, also quasi so alles in mich reingestungen habe. Ja, weil ich einfach sehr, sehr viel in mich, also sehr, sehr viel aufzufüllen hatte innerlich, ne? Um das mal so zu erklären. Und ja, das ist einfach so spannend, wenn du da bei dir einfach mal guckst, hast du ein Hungergefühl, hast du ein Sättigungsgefühl, musst du direkt essen, wenn du Hunger hast und wie häufig isst du vielleicht sogar ohne jeglichen Hunger, ne? Und da einfach mal reinzuspüren, weil in den meisten Fällen, wenn wir anfangen zu essen, ohne Hunger zu haben, steht da eben irgendein Bedürfnis dahinter, was wir eigentlich haben wollen. Ob es nun irgendwie, ich fühle mich wohl, ist, ganz viele Menschen essen ja auch aus Trost, weil wir das auch häufig von unseren, aus unserem Elternhaus mitbekommen haben, ne? Wenn du traurig bist, dann kriegst du mal einen Keks oder so oder ich kaufe dir ein Eis oder auch als Belohnung essen viele Menschen, ne? Hast was Tolles geschafft, also gönne ich mir heute mal ein richtig tolles Essen oder sowas. Ja, noch perfider wird das dann bei diesen Diätformen, wo man irgendwie die Woche über relativ viel hungert und dann so ein Cheat Day hat. Ne? Jetzt belohne ich mich dafür, dass ich die ganze Woche gehungert habe. Also das ist für mich heute so unlogisch und trotzdem kann ich jeden verstehen, der da drin hängt, weil ich halt da auch drin hing. Ne? Also das ist so eben einfach krass. Da kannst du wirklich bei dir eben mal gucken, wann esse ich eigentlich oder wie häufig greife ich zu essen, auch so nebenbei, um mich irgendwie am Laufen zu halten. Wie häufig kriege ich gar nicht mit, dass ich esse. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ganz viel tracken, ne? Die jedes einzelne Nahrungsmittel, was sie zu sich nehmen, aufzeichnen, um wirklich da volle Kontrolle zu haben. Und auch da ist es wieder die andere Richtung. Es hat wieder mit total viel Kontrolle zu tun. Und auch da verbirgt sich meistens ein Bindungsmuster hinter, wo du eben Angst hast, Kontrolle loszulassen. Und eins möchte ich jetzt nochmal sagen. Also wenn man so auf der Welt mal rumschaut, ne, dann sind wir Menschen auch von der Körperform her, vom ganzen Aussehen her einfach total unterschiedlich. Es gibt Menschen mit dünnen Lippen, mit großen Nasen, mit kleinen Nasen, mit großen Ohren, mit Segelohren. Es gibt Menschen, die einfach mehr Gewicht haben, welche, die ganz dünn sind, irgendwas dazwischen. Es gibt ganz muskulöse Menschen und alles Mögliche. Es ist so verrückt, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir davon ausgehen, dass wir Liebe nur dann bekommen, Liebe und Zuneigung, wenn wir einem bestimmten Körperideal entsprechen. Das ist doch so verrückt. Weil ganz ehrlich, wenn mich jemand liebt, weil ich die schönste und schlankeste in der Straße bin oder so, wenn das Liebe sein soll, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil das ist natürlich keine Liebe. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir da einfach mal wieder drüber nachdenken, wie wir uns eben verbiegen, wie wir uns auch einfach in so ungesunde Dinge reinbegeben, zum Beispiel unser ganzes Leben lang Diät halten, einfach nur mit, weil wir diesen tiefen Wunsch in uns haben, geliebt zu werden und anerkannt zu werden. Ne? Und also ich glaube, die Fitnessszene ist halt einfach voll von Menschen, die in Bindungsmustern hängen. Und ja, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich so sehe, dass diese ganzen selbsternannten Insta-Coaches, die jetzt wieder so auf dem Markt sind, einfach so unglaublich viel in Richtung Körperkult machen. Ne? Also hier, nimm ab in 12 Wochen, mein 12-Wochen-Programm, um effektiv Bauchfett zu verlieren. Jetzt ist so der neueste Trend ja die Wechseljahre. Ne? Überall sprießen diese ganzen Coaches aus dem Boden, die jetzt was zum Thema Wechseljahre machen und einem erzählen wollen, was man nun, wie man sich nun besonders ernähren muss, damit man besonders schlank bleibt und auch noch im Alter, ne? auch noch im Alter irgendwie, weiß ich nicht, ein BMI von, schieß mich tot hat. Und das ist einfach so verrückt, sich das mal zu überlegen, dass diese Menschen einfach eigentlich nichts anderes tun, als ihre Klientinnen zu retraumatisieren, weil dieses Muster immer wieder gefüttert wird. Und das ist wirklich was ich ganz furchtbar finde, wo ich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge zu mache, weil ich es so schlimm finde, dass so viele Menschen da draußen, einfach Menschen, die Schmerzen haben und was lösen wollen, retraumatisieren. Und das ist natürlich auch bei mir passiert. Auch ich war in Coachings, wo quasi viel von meinen Bindungstrauma wieder gefüttert wurden, ne? Und ja, also das ist das Ganze, was ich heute mal erzählen wollte zum Thema Körperkult. Und ich wünsche mir einfach, dass wir liebevoller vor allen Dingen mit uns umgehen, auch mit anderen Menschen natürlich. Also auch Bodyshaming ist totale Scheiße. Da brauche ich nicht lange drüber reden. Wir sollten einfach anfangen, generell liebevoller auf uns zu gucken und auf andere Menschen zu gucken. Ne? Und wenn wir mit uns anfangen, also jemand, der mit seinem eigenen Körper und mit sich selbst total zufrieden ist, wird halt nicht in eine Bodyshaming-Geschichte verfallen, sondern Menschen, die das tun, müssen ja andere abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Und wenn du das bei dir beachtest, das kann ja durchaus sein, es ist ja nichts, was du dir ausgesucht hast in dem Moment, dann ist auch da meistens wieder ein Bindungstrauma dran schuld. Und dann geht es einfach darum, sich das mal anzugucken und einfach den richtigen Weg für sich selbst zu finden und nicht weiter einem Körperkult zu unterliegen und sich einfach gesundheitlich und auch psychisch kaputt zu machen und sich vor allen Dingen immer wieder zu retraumatisieren. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Genießt die Sonne, genießt euren Körper, dankt ihm dafür, dass er da ist. Und wir hören uns bald. Bis dann. Tschüssi.